Hi, herzlich willkommen zu Friede, hör doch mal zu.
Oder aka Friede, hör doch mal zu.
Zu diesem wunderbaren Podcast mit Franzi Friede und der Zuschauerin.
Das ist korrekt.
Es wird eventuell wild, aber das ist halt bei ADHS so. Es ist manchmal ein bisschen mit Gedankensprüngen verbunden.
Ich würde mal behaupten, es gibt einen Plan, an dem wir uns nicht halten werden, aber nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil wir nicht können.
Das trifft es ganz gut.
Ja, ich würde sagen, das ist auch so ein roter Faden, der sich durchzieht. Also bei mir zumindest, ich glaube, bei dir ist es ähnlich.
Ja.
Ich möchte ganz viele Sachen und habe ganz viele Pläne und umsetzen kann ich davon höchstens einen Bruchteil. Because I can't.
Ich weiß nicht, alleine, wenn man an die kreativen Sachen denkt, wie viele Materialien, Bastelsets, einzelne Materialien, Sachen, so Papier, Wolle, Stoff, die ich rumliegen habe, die ich noch nicht verwendet habe, für die ich aber immer einen Plan habe in der Regel, teilweise digital, teilweise nur in meinem Kopf. Aber es dauert manchmal 2 Jahre, bis Dinge fertig werden.
Ja, wenn sie überhaupt fertig werden.
Yep.
Das ist wild. Ich habe auch gerade einem Freund einen riesigen Vorrat an ungenutzten oder dann mittlerweile ungenutztem Hobbykram mitgegeben, weil der in einem Kindergarten arbeitet. Also Daniel, Grüße gehen raus. Da war alles mögliche dabei. Fimo, Aquarellfarben, Buntstifte, Wolle, wirklich jeder mögliche Scheiß. Und inzwischen habe ich praktisch genau den gleichen Kram wieder hier liegen. Weil ich irgendwo inspiriert werde, irgendwas sehe und so bin, geil, ich kann das, ich will das, ich muss das auch sofort machen. Und dann, well, habe ich es natürlich auch schon gekauft. It's a problem. A big one.
Ja, aber es ist tatsächlich irgendwie auch sehr, nein, ich möchte nicht normal sagen, das ist keine gute Beschreibung, es ist irgendwie sehr typisch für ADHS, weil ich kenne das auch von den Leuten, denen ich auf Instagram folge, die über ADHS berichten und es kommen immer wieder diese Kreativprojekte zur Sprache oder generell Projekte, die man nicht beendet.
Ja, ich glaube, das ist so ein very common struggle bei fast allen Leuten, die ADHS haben. Also man kann, es gibt ja auch unterschiedliche ADHS-Typen. Einige sind wirklich hyperaktiver als andere. Bei anderen passiert mehr in der Birne als im Äußeren. Aber die meisten haben so, oh, ich möchte eigentlich das und das und das. Und dann haben sie plötzlich eine Hyperfixation auf irgendwas und alles andere wird wieder fallen gelassen. Und dann, aber jetzt ist es wieder was anderes. Und dann hat man plötzlich wieder Executive Dysfunction und liegt auf dem Sofa und kann gar nichts machen. Man kann einfach nicht. Es ist so wild.
Oh ja, das trifft es sehr gut.
Aber es ist ganz gut, dass wir uns eigentlich beide einen Beruf gesucht haben, ob freiwillig oder nicht, who knows, wo wir irgendwie dem gut nachgehen können. Also ich glaube, in so einem 9-to-5-Bürojob würden wir beide einfach eingehen wie eine verwelkte Blume.
Ja, also ich habe durchaus tatsächlich 9-to-5-Schichten, das ist nicht das Ding. Aber in denen bin ich dann auch mal außen unterwegs. Also ich arbeite in der Jugendhilfe, für die, die es nicht wissen, weil ich das auch nicht ganz so in die Welt hinausschreie, zumindest nicht sehr genau. Aber grob ist es Jugendhilfe. Ich bin da mal bei Terminen. Ich bin aber auch mal in unserer Einrichtung unterwegs. Ich sitze mal eine Stunde im Büro und kann lesen oder sitze bei irgendeinem gemeinsamen Essen und stricke eine halbe Stunde. Oder jemand macht dann Diamond Painting. Ich stricke, meine Kollegin bastelt die nächste Weihnachtsdeko. Das war in den letzten Monaten auch öfter der Fall. Es ist sehr entspannt und selbst wenn es mal nicht entspannt ist, gibt es sehr viele verschiedene Phasen. Und dadurch bin ich aber gut beschäftigt.
Es wird halt auch nicht langweilig, ne? Man bekommt keine Routine. Ich glaube, das ist immer so das Schlimmste, dass eine Routine aufkommt und dann bricht alles zusammen.
Yep. Also ich habe eine Routine, weil wir einen Wochenplan quasi haben, aber innerhalb des Wochenplans, selbst die einzelnen Gruppen funktionieren unterschiedlich. Von daher ist eine Routine äußerlich zwar da, aber ansonsten bin ich sehr frei und ich liebe es.
Ich finde auch diese Diskrepanz ganz krass. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber einerseits brauche ich total diese Routinen, also irgendeine Form von Routine. Und wenn es nur ist, ich weiß, ich muss dann und dann in dem und dem Studio sein, um irgendwas aufzunehmen. Weil wenn ich das nicht habe, dann versumpfe ich wirklich den ganzen Tag und kriege gar nichts auf die Reihe. Also außer so das klassische Beispiel, ich weiß, jemand kommt zu Besuch, dann werde ich innerhalb von 10 Minuten diese ganze Wohnung auf Hochglanz bringen. Aber ansonsten, ich bin total am Meandern zwischen ich brauche eine Routine und ich hasse eine Routine und das finde ich auf Dauer echt ganz schön anstrengend und zehrend. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das echt exhausting.
Ich habe, was das angeht, tatsächlich dieses typische Ding mit, an dem Tag stehe ich um die und die Uhrzeit auf, am nächsten Tag habe ich die Uhrzeit, zu der ich wach sein muss oder den Bus nehmen muss und dementsprechend muss ich 2 Stunden früher wach sein. Mhm. Und so, das ist das, was ich an Routine tatsächlich habe.
Mhm.
Und das mit dem Aufräumen kenne ich natürlich auch. Es ist auch vor jedem Interview für Zuhören, für mein Interviewprojekt, räume ich zumindest mein Wohnzimmer so weit auf, dass ich auch eventuell die Kamera anschmeißen kann, wenn einer meiner Gäste für die Kamera bereit ist. Ah, weil ich das anhand von den Gästen mache. Also die können sich das aussuchen. Wenn sie die Kamera anschmeißen, schmeiße ich sie dann auch an. Aber ich mache sie nicht von mir selbst aus an quasi. Mhm. Und da muss aber ja der Hintergrund ordentlich sein. Das heißt, vor jedem Interview wird zumindest das Wohnzimmer, soweit es geht, aufgeräumt. Oder es wird nochmal was aufs Bett geworfen. Aber es ist dann aufgeräumt erstmal. Und das ist dann auch so eine halbe Stunde vor dem Interview spätestens, geht so dieser letzte Rundgang einmal durch die Wohnung, wo ich noch was hinräumen kann.
Mhm.
Was irgendwie auch eine Routine ist.
Ja, perfekt. Ja, ja. Wir hatten auch irgendwie letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende Besuch vom lieben Fleming, also Steve aus Stranger Things. Und wir wussten, dass er kommt und wir haben uns sehr darauf gefreut. Und trotzdem war es irgendwie so, 5 Stunden vorher waren wir absolut im Panikmodus. Also so als Mini-Info, auch mein Mann hat definitiv ADHS, das heißt, wir behindern uns gegenseitig, aber wir helfen uns auch gegenseitig, es ist manchmal ein bisschen wild. Wir waren hier absolut am Rumwerken und am Ausrasten und ich glaube, unsere Wohnung, not to judge ourselves, aber war seit einem halben Jahr nicht mehr so aufgeräumt und ordentlich, weil wir so im Hyper-Fixation-Modus waren, diese Wohnung auf Vordermann zu bringen. Also ich glaube, ich habe 2 perfekte Geschäftsideen für Leute, die ADHS haben. Das eine ist ein Hobby-Tausch-Kreis, Zirkel, ich weiß es nicht, wo man einfach diese Utensilien für die verschiedenen Hobbys immer untereinander austauschen kann. Da muss sich niemand was Neues kaufen, außer irgendwas ist mal aufgebraucht. Das fände ich schon mal perfekt, weil dann hat man immer was Neues, was man ausprobieren kann. Und das andere ist so eine Telefon-Anruf-Situation-Liste, keine Ahnung. Und man meldet sich dann immer bei den Leuten an und sagt, hey, ich bin in einer halben Stunde da und komm dich besuchen. Aber das Gegenüber weiß nie, ob die Person wirklich kommt oder nicht, aber räumt panisch die gesamte Wohnung auf. Wie findest du das? Würdest du das buchen?
Ich würde das sofort buchen. Vor allem das Zweite, weil ich habe festgestellt, dass auch über andere Menschen, die ihr ADHS in Social Media teilen, die verabreden sich zum Beispiel samstags immer zum Aufräumen über YouTube. Aha, ja. Und dann feiern die sich auch gegenseitig im Chat, wenn sie den Brief, der seit 3 Wochen rumliegt, endlich fertig machen, für den Briefkasten fertig machen, quasi mit Marke drauf und allem. Dann feiern die sich gegenseitig im Chat. Und das ist egal, wie klein die Aufgabe ist oder wie groß die Aufgabe ist, aber man feiert sich dann. Geil. Was ziemlich cool ist. Aber man kann sich natürlich auch einfach mit einer Person verabreden und sagen, hey, wir telefonieren jetzt die ganze Zeit und währenddessen räumen wir auf. Das ist eigentlich ein ganz gutes System und vielleicht muss ich das mal häufiger nutzen in der Zukunft.
Ja, ich bin voll dafür. Ich bin nämlich auch mal fasziniert, was ich plötzlich alles schaffe, wenn ich telefoniere. Also ich telefoniere total ungerne, aber wenn ich dann mit jemandem telefoniere und ich mag die Person, dann sind es plötzlich 4 Stunden und ich bin so huch. Und habe dann währenddessen auch so viele Sachen erledigt, zu denen ich nie komme sonst.
Ja.
Also das ist vielleicht auch ein gutes Modell.
Ja, ich kenne das teilweise auch aus dem Voice-Chat in Discord so. Und dann sitzt man am PC und muss eigentlich, in meinem Fall mit Fotografie zum Beispiel, muss ich noch unbedingt die letzten 15 Bilder bearbeiten. Und dann sitze ich halt eine Stunde irgendwo im Voice-Chat und dann sind diese Bilder plötzlich bearbeitet. Und das hat so 3 Wochen gedauert von den großen Stapel zu 10 Bilder sind noch übrig und die haben dann halt 3 Wochen rumgelegen.
Oh, perfekt.
Ja.
Aber wo du gerade deine Fotografie erwähnst, ich weiß, wir waren letztes Jahr ja auch auf Festivals unterwegs und ich weiß, du hast ziemlich viele Leute fotografiert oder ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass du das gemacht hast. Was war denn dein Highlight?
Oh Gott, also wenn ich nur an Fotografie und Events denke, da gibt es tatsächlich eigentlich nur ein Event, wo ich wirklich die Kamera dabei hatte. Was aber, ich habe mich umgezogen nach der Arbeit, ich war heute ja arbeiten und habe mich umgezogen und vorm Spiegel und stand dann so da und war so, was ist eigentlich mein Highlight des Jahres? Witzigerweise beantwortet das auch deine Frage nach dem Highlight mit dem Fotografieren.
Okay.
Weil mein Highlight für 2023 ist halt die Nikon, also die Nikon-Convention in Hannover, die im Oktober auch wieder stattfindet. Ich freue mich sehr drauf. Und da habe ich halt unter anderem auch Vincent Fellow das erste Mal getroffen und auch Fotos gemacht von ihm und anderen Menschen. Und das war schon sehr, sehr cool.
Nice, ach schön.
Was war dein Highlight?
Ja, also ich glaube beruflich tatsächlich die Aufnahmen zu Mr. und Mrs. Smith. Da wir uns noch nicht so ganz sicher sind, wann diese erste Folge rauskommt. Also entweder kommt sie jetzt bald raus, nämlich am 2.2. oder ihr habt sie alle schon geguckt, die Serie, und ich hoffe, ihr fandet sie gut. Mal gucken. aber die habe ich aufgenommen in Berlin mit Timo Niesner in der Regie. Das ist so ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Das ist auch ein ganz toller Sprecher, ein ganz toller Regisseur. Der hat schon als Kind angefangen. Der hat den Elliot in E.T. gesprochen und den Atreyu in der unendlichen Geschichte. Also der weiß wirklich, was er tut, und der ist richtig gut in dem, was er tut. Und wir haben uns da irgendwie für diese Serie auf so eine gemeinsame Reise begeben, das so authentisch und ernst aufzunehmen und auch die Produktion so ernst zu nehmen wie nur möglich. Und wir haben sehr, sehr viele Monate damit verbracht, was absolut ungewöhnlich ist, so viel Zeit für, naja, im Endeffekt 8 Folgen zu bekommen. Und das hat mir irgendwie so ein bisschen den Glauben an diese Branche zurückgegeben, dass es doch Produktionen gibt, wo man einfach so viel Zeit und Muße und Begeisterung hat für so eine Produktion, weil vieles beim Synchron ist ja inzwischen einfach dem enormen Zeitdruck geschuldet, dass man eben nicht so viel Zeit hat und bekommt. Und da war das wirklich einfach ein absolutes Highlight. Das war so toll.
Ich habe dich ja auch schon fürs Zuhören aufgenommen. Dein Interview wurde ja sogar schon veröffentlicht. Ja. Und du hast tatsächlich von der Regie mit Timo erzählt, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was für ein Projekt das ist. Du hast aber Timo erwähnt und du hast das von der Hauptrolle gesagt. Und jetzt, du hast es gerade erzählt, bei mir hat es einfach Klick gemacht. Und ich war so, oh mein Gott, sie muss davon geredet haben. Und jetzt habe ich es halt verstanden.
Ja, man darf ja immer nichts sagen. Und inzwischen sind halt mehrere Trailer draußen. Und was soll's?
Also man, ist ganz halt, ehrlich, man hört dich auch raus.
Ja,
also wenn man schon dich ein bisschen kennt. Das Witzige ist, bei Suhan, das bestätigen mir jetzt auch immer mal wieder Leute, oder sie bedanken sich eher dafür. Ich habe halt die Regel, dass privatsphäre Sachen wie Familie und Namen von irgendwelchen Familienmitgliedern, auch wenn ich sie weiß, die werden nicht in das Interview reingeschrieben. Da steht dann mein Sohn, meine Frau, keine Ahnung was, weil Privatsphäre. Und alle Hinweise auf Projekte werden halt dann höchstens als der dritte Band einer Reihe oder sowas im Text erscheinen. Ah, okay. Selbst wenn mir die Autorenperson oder irgendwie auch was vom Filmstudio oder so erzählt werden würde, würde ich das halt so klein wie möglich in diesen Text schreiben, weil ich euch natürlich keine Probleme machen will. Mhm. Und deswegen, selbst wenn du was gesagt hättest mit einem Titel, was du ja nicht hast, hätte ich es halt eh nicht reingeschrieben, dann hätte es keiner nachlesen können.
Sehr gut.
Ja.
Du passt auf, I like.
Ja, natürlich. Also, das ist für mich eine Sache des Respekts, weil ihr sollt ja auch keine Probleme kriegen. Nur weil ich vielleicht Teaser kriege durch mein Projekt.
Sehr gut.
Ja.
Nice. Ja, aber nee, ich würde sagen, das so rein arbeitstechnisch war definitiv eines der Highlights. Also, ich habe mich natürlich auch gefreut. Ich durfte irgendwie letztes Jahr neuen MCU-Hero sprechen, die Kaholi aus What If. Mal gucken, was die Zukunft für sie bereithält. Und ansonsten haben wir seit letztem Jahr Dezember ein neues Familienmitglied, ein Isländer.
Ja.
Toffi.
Er ist sehr süß.
Ja, er ist sehr flauschig und ich liebe ihn sehr und es ist sehr schön. Und ja, und ansonsten würde ich sagen, definitiv eins der Highlights. Aber ich musste halt kurz überlegen, ob das überhaupt letztes Jahr war oder das Jahr davor. Aber ich glaube, es war letztes Jahr. Da sind 3 so wilde Mädels in meinen Chat gestolpert. Und eins davon bist du.
Das war im Januar. Ich hatte vor, ich weiß gar nicht, ich habe es irgendwo auch geteilt oder zumindest einem der anderen beiden geschrieben, dass ich die Story von, also die eine der ersten Stories, die ich gemacht habe, während ich deinen Stream geguckt habe, hatte ich vor kurzem als Erinnerung in Instagram quasi.
Oh.
Weil das muss irgendwann Mitte Januar gewesen sein. Das war irgendwie vor einer Woche vielleicht oder so, hatte ich das halt, wie ich mein Strickzeug fotografiert habe und man hat im Hintergrund dann Kena gesehen und daneben stand halt Stream von Franzi gucken quasi.
Oh.
Das ist halt wirklich fast ein Jahr her.
Das ist ja immer ein perfekter Weg, um unser Jubiläum zu feiern.
Ja, praktisch. Oder? Ich finde das schön. Ich kann teilweise nicht glauben, was alles letztes Jahr passiert und ist und gestartet ist, aber das ist tatsächlich irgendwie alles letztes Jahr gestartet, weil vorletztes Jahr war ich noch in der Uni und durfte endlich wieder in die Uni gehen und nicht nur online. Und gefühlt war da nicht so viel an Veranstaltungen. Und ja, 23 war krass und ich glaube, 24 wird nur krasser.
Ich hoffe es. Also ich hoffe positiv krasser vor allem, weil ich glaube, wir hatten auch genug Lowlights irgendwie alle zusammen letztes Jahr.
Ja.
Aber ich fand auch, also seit 2019, was irrsinnig lange dann doch jetzt schon, naja, her ist, hat sich ja unser aller Leben irgendwie doch sehr gewandelt. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, 2023 war für mich persönlich und für dich ja anscheinend auch das erste Jahr, wo wieder mehr Highlights vorkamen. Wo sich das irgendwie wieder so ein bisschen gewandelt hat aus diesem ganzen, diesem Pandemie-Fuchsschwanz, den man ja irgendwie immer noch hat, auch in vielen. Und man spürt ja auch immer noch Auswirkungen. Und das wird uns wahrscheinlich auch alle noch eine ganze Weile begleiten. Aber 2023 waren endlich wieder viele, viele Punkte, wo ich dachte, ja, yeah, there's the light. Let's go in this direction. This is nice. Das war ganz geil.
Ja, definitiv. Also mal abgesehen davon, ich bin 2018 zurück zu meiner Mutter gezogen und habe dann angefangen zu studieren. Mhm. Noch vor Ort und dann Anfang 2020. Wir wissen das alle, was passiert ist. Von daher war da halt auch so 2018 war ich noch in Hamburg. Es war alles super, es war alles toll. Und dann kam halt Corona mal kurz für zwei Jahre um die Ecke. Und ich muss manchmal sehr überlegen, ob wirklich der ganze Kram von letztem Jahr in letztem Jahr stattgefunden hat oder ob das nicht vielleicht zwei Jahre sind. Keine Ahnung, ich kann es manchmal nicht fassen, aber das ist okay. Das. Teilweise ist es auch meine Imposter, die mir einfach einreden möchte, dass das alles nur ein Traum war und dass irgendwer kommt und mich irgendwann wecken wird, aber es ist alles kein Traum. Es ist wirklich passiert.
Oh, Imposter habe ich aber auch ganz doll. Ich weiß noch, als der erste Trailer tatsächlich veröffentlicht wurde für Mr. und Mrs. Smith, habe ich den geguckt und habe angefangen zu weinen, weil ich meine Performance so scheiße fand und dachte, oh mein Gott, dieses eine Projekt, was mich so durch das Jahr getragen hat und wo ich so das Gefühl habe, das ist das Beste, was ich je gemacht habe, weil wir so hart daran gearbeitet haben. Und jetzt kommt dieser Trailer raus und ich denke nur so, oh Gott, ich habe es versaut. Ich habe diese Serie für alle Leute, die sie gucken wollten, versaut. Horror. Und das war natürlich zum einen auch der Imposter bei mir, den ich immer dabei habe, der wirklich in einem Rucksack auf meinem Rücken sitzt und mir echt teilweise das Leben unnötig schwer macht. In Retrospektive war der Trailer auch einfach nicht besonders vorteilhaft für mich geschnitten, also es war alles sehr ähnlich. Aber jetzt kam halt inzwischen der zweite Trailer raus und ich bin so, YOLO, das wird richtig geil. Also dieser Imposter ist halt auch einfach ein Arschloch. Leute, wenn ihr den Imposter auch dabei habt, sagt es euch gerne immer wieder, der Imposter ist ein kleiner, blöder Sack und er hat nicht recht. So.
Es ist korrekt. Witzigerweise, mir ging das mit dem ganzen Imposter in meinem Hirn, vor allem in Bezug auf Zuhören, so auf die Nerven, dass ich heute Morgen einen Blog bei, also ich habe freitags immer Frühdienst, das heißt, ich fange um 7 an und es ist keiner in unserer Einrichtung, ich bin alleine da quasi. Und dann habe ich angefangen, einen Blogbeitrag zu schreiben darüber, wie sehr mich der Imposter nervt und was ich dagegen tue, wenn so eine Imposterwelle kommt.
Was tust du dagegen?
Also einerseits habe ich ja, das funktioniert nicht für jeden, aber für mich schon, ich habe so einen Screenshot-Ordner in meiner Galerie. Da sind dann so Screenshots drin von irgendwelchen entweder Sachen, also guten Kommentaren, irgendwelche positiven Kommentare unter Rezensionen oder so. Oder wenn mir Menschen geschrieben haben per PN und sich für irgendeine Rezension bedankt haben oder sowas. Ich habe da aber zum Beispiel auch, ich habe per Twitter die Anfrage bekommen, ob ich bei Annabelle Steel auf Twitch Moderatorin sein möchte und diese Anfrage, beziehungsweise meine Zusage dann, diesen ganzen kurzen Verlauf von 4 Nachrichten oder so, habe ich irgendwann gescreenshottet und habe ich auch in diesem Ordner, weil durch dieses ganze Moderieren fing dann ja Twitch an. Ja. Und dadurch dann irgendwann bin ich auch bei dir reingestolpert. Und ja, es ist halt ein Rattenschwanz, der irgendwie anfing mit Corona und dieser Moderation, die ich dann Anfang Corona übernommen habe. Das aber ist halt perfekt. Auch drin. Aber das ist halt immer so die Erinnerung, nein, es ist richtig, was du tust, es ist gut, was du tust. Teilweise auch irgendwelche Nachrichten so von Vincent Fellow, der weiß das auch. Er hat mal gemeint, er freut sich, dass er im Positiven beitragen kann bei sowas. Aber wenn er sich halt einfach irgendwie bedankt hat für irgendwas und das war besonders cute, dann habe ich das halt gescreenshottet, weil ich so, okay, nein, es finden Menschen cool, was ich tue. Und das ist die perfekte Erinnerung daran.
Perfekt. Du hast ja also dein eigenes therapeutisches Look how amazing I am Board gebaut.
Genau.
Wie gut du bist. Geil.
Das Ganze nennt sich in meinem Fall dann Positive Vibes Ordner quasi. Und nice. Da ist halt alles Mögliche drin.
Richtig gut.
Und dadurch werde ich auch halt automatisch auch daran erinnert, wie viel ich schon geschafft habe und so, ja.
Mhm. Geil.
Aber nice. Das funktioniert halt auch nicht für jeden, weil zum Beispiel Vince meinte selbst mal, dass ihm so ein Ordner gar nichts bringt, dass er es aber gut findet, dass es mir hilft, aber er würde halt gar nichts draus ziehen. Und das zeigt halt auch wieder das Ganze mit dem ADHS und Imposter und allem, ist halt alles ein Spektrum.
Mhm. Ja, ich finde es auch krass, weil also ich habe auch mal sowas gemacht, das ist schon ein paar Jahre her, aber es hat mir gar nicht geholfen, tatsächlich auch nicht, weil der Imposter und auch tatsächlich, also dadurch, dass bei mir ADHS einfach so spät diagnostiziert wurde, habe ich halt einfach ganz viele Sachen immer nur maskiert und mich da alleine mit durchgequält und habe halt auch definitiv depressive Stimmungsschwankungen dadurch und habe inzwischen auch eine ausgewachsene Depression an der Backe, die mal da ist und mal nicht. Und wenn ich dann darauf geguckt habe, war es so, ja, aber ganz ehrlich, das wirst du nie wieder schaffen. Das war einmalig. It's all over. Also das war so, es hat es für mich sogar in dem Moment, wenn es mir so schlecht ging, noch verstärkt. Aber ich finde das total spannend und finde das total geil, dass das für dich funktioniert. Weil, was du schon sagst, das ist halt ein Spektrum und jeder oder je Mensch muss irgendwie für sich selber einen Weg finden, das irgendwie so auszubalancieren, ne?
Also definitiv. Das ist
schon wild.
Aber im Gegensatz zu dir habe ich halt auch meine Diagnose schon seit ich 8, 9 bin, also seit, wann war das, 2004, irgendwie so um den Dreh, das heißt halt auch schon seit fast 20 Jahren. Und ich hatte sehr viel Zeit, um Dinge zu lernen. Manchmal auf sehr schmerzhafte Weise, manchmal auf sehr gute Weise. Und deswegen hilft mir sowas tatsächlich.
Das glaube ich dir. Ja, es ist sowieso ganz spannend, finde ich, auch für diesen Podcast, dass wir beide uns da so zusammengefunden haben. Einfach die Diskrepanz nochmal zu sehen zwischen, man hat relativ früh was in der Hand, woran man sich so festhalten kann und sagen kann, hey, ich will mir vielleicht gar kein Label geben. Aber viele Dinge können mit dieser ADHS-Diagnose einfach was zu tun haben. Und dann meine Seite mit, ja, also du bist dann jetzt irgendwie halt schon ein bisschen länger auf diesem Planeten und jetzt bestätigen sich zwar Sachen, aber du musstest dich jahrzehntelang irgendwie selber damit auseinandersetzen oder auch nicht und hast vieles einfach immer dir selber praktisch in die Schuhe geschoben, so, ja, vielleicht bin ich einfach ein schlechter Mensch und daran liegt es. Vielleicht kann ich einfach nichts. So, und das finde ich schon spannend, weil, also als ich Kind war, war ich genauso ein Zappel-Philipp in der Grundschule wie die kleinen Jungs um mich rum. Aber mir wurde gesagt, ich soll mich mal mehr wie ein Mädchen benehmen und ruhig sitzen bleiben. Und bei den Jungs war halt so, oh, möchtest du mal kurz ums Gebäude laufen? Du bist anscheinend einfach ein Zappel-Philipp-Junge. Also auch da wieder so diese Diskrepanz, wie man behandelt wurde, ne?
Das ja, ist voll krass. Definitiv. Vor allem, deswegen nervt mich, glaube ich, auch, also es gibt ja immer diese Zuweisung, was tun Mädchen, was tun Jungs angeblich.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, deswegen nervt mich das so, weil ich genau weiß, dass das nicht funktioniert in einer Welt, in der immer mehr Menschen merken, dass sie ADHS haben.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob es sich groß verstärkt hat, dass Leute ADHS haben, aber ich glaube, mehr Menschen checken es inzwischen. Selbst wenn es eine Selbstdiagnose erstmal nur ist, aber man versteht dann sich vielleicht etwas besser. Und deswegen funktioniert das Ganze mit dem Zuweisen halt nicht, weil natürlich dann auch mal Frauen ein bisschen mehr oder ein bisschen aktiver sind durch ihren Zappel-Philipp in sich. Aber es gibt genauso die ganzen Träume und das sind dann manchmal auch Männer, obwohl es immer heißt, dass ja die Frauen das Träume ADHS haben. Aber es ist halt ein Spektrum und es orientiert sich nicht am Geschlecht, zumindest nicht so sehr, glaube ich.
Ich hatte gestern ein ganz spannendes Gespräch mit Freunden und halt Stony. Wir waren Kart fahren und waren danach noch Falafeln essen. Da hatten wir auch ein bisschen über diese Diagnose gesprochen und wie es dazu kam und tralala. Und dann hatte der eine Kumpel gesagt, ihm fällt nur, also ohne Wertung, einfach nur als Beobachtung, dass gefühlt gerade so viele Leute das für sich entdecken, dass sie eine ADHS haben. Und dann meinte ich, naja, aber ich glaube, dass es das schon immer gab. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Berichte, die damals gar nicht erkannt wurden als ADHS-Beschreibung, aber die gibt es, wo man inzwischen merkt, ja, da wurde eine ADHS beschrieben. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Jahr, in dem LinkshänderInnen nicht mehr aberzogen wurde, mit der linken Hand zu schreiben, sondern es anerkannt wurde, dass es völlig okay, normal und healthy ist, dann einfach mit der linken Hand zu schreiben. Und die Zahlen sind geskyrocketed. So. Und ich denke mir so, ja, wir haben inzwischen die Möglichkeiten, offener über Mental Health zu sprechen und das auch irgendwie zu erfassen und mehr Leute trauen sich auch einfach, sich damit zu beschäftigen und erkennen inzwischen, hey, vielleicht ist gar nicht irgendwas an mir falsch oder schlecht oder was auch immer. Das ist nämlich zum Beispiel ein Label, was ich mir oft und lange verpasst habe. Vielleicht bin ich einfach falsch und passe nicht rein, sondern nein, ich kann was erkennen und es gibt sogar eine Diagnose, die mir vielleicht weiterhilft, Dinge für mich zu sortieren. So, und das, ich finde das total toll, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ich finde es nur leider echt, was du schon meintest, schade, dass da immer noch teilweise so unterschieden wird, auch was Erziehung und Sozialisierung angeht. So Mädchen, oh nee, sei mal ruhig und gesittet und achtsam und hm. Und ja, Boys will be Boys, die müssen halt raufen und ein bisschen lauter sein. Und ich denke mir immer so, nee, hä? Humans will be humans, so alle sind unterschiedlich. Das kann man doch nicht irgendwie kategorisieren. Lass doch die Leute sein, wie sie sein wollen und sind. Und dann gucken wir, ob irgendjemand Hilfe braucht. Das wäre doch viel idealer.
Definitiv. Ich finde es auch immer schön, also klar ist es gut, wenn man ein Label für sich hat, aber es ist ja sehr persönlich, ob man sich jetzt ein Label gibt oder nicht. Und dann gibt es aber die Leute um einen rum teilweise auch, die dann sagen, ja, hast du jetzt ADHS oder nicht? Oder hast du Autismus oder hast du nicht? Und die wollen dann so einen Begriff wissen und können nicht damit leben, dass du sagst, du brauchst mehr Pausen oder du musst zwischendurch vielleicht auch mal 5 Minuten nur durch Instagram scrollen als Pause, weil es dir hilft, dass du dann wieder eine halbe Stunde wirklich auch im Büro arbeiten kannst. Die wollen halt die wollen alle so einen Begriff hören.
Ja.
Aber manche entdecken das halt erst und wissen noch gar nicht, was sie sind. Sie wissen nur, ihr Gehirn funktioniert nicht neurotypisch, sondern neurodivers. Sie brauchen irgendwas anderes für ihr Gehirn. Und sie haben halt keinen Begriff und dann stellen, also manche sind dann nicht sehr befriedigt um sich rum. Das ist manchmal sehr anstrengend.
Definitiv. Ich glaube, das führt auch zu diesem, was habe ich letztens gelesen als Begriff, zu diesem ADHS-Burnout, ne, den viele einfach haben, weil man einfach so viel maskiert, weil man halt versucht, in etwas reinzupassen und nicht aufzufallen, weil wenn man immer, naja, anders ist oder auch anders wahrgenommen wird, das ist ja auch einfach das kostet einfach viel Kraft, ne?
Ja.
Also das ist wirklich, ich merke das auch, wenn ich ins Atelier gehe und spreche. Klar gibt es immer so diese kleinen neurodiversen Bubbles, weil in dieser kreativen Branche einfach viele Menschen neurodivers sind, wo man dann nicht maskiert, weil man irgendwie so unter sich sind und alle haben irgendwie praktisch den gleichen, du nennst es immer liebevoll Kobold im Kopf.
Ja.
aber es gibt halt trotzdem auch da einfach Leute, wo man irgendwie nicht so hundertprozentig mit vibet und wo man irgendwie dann versucht, um sich selber auch die Arbeit einfacher zu machen, sich anzupassen und maskiert. Und dann komme ich wirklich nach Hause und habe vielleicht in Anführungsstrichen nur 4 Stunden gesprochen. Also weil ich spreche halt auch mal 8 Stunden oder so und es waren aber nur 4. Und ich bin so exhausted von diesem Maskieren, dass ich wirklich einfach nur noch auf dem Sofa wie so ein, ja, weiß ich nicht, wie so eine, kennst du noch, Alles steht Kopf, diesen Film mit den Emotionen in der Birne und diese, die Traurige, die einfach so umfällt und es macht so plopp. Und so fühle ich mich dann. Und dann mache ich einfach plopp und dann hänge ich so auf meinem Sofa. Aber ich kann halt auch nicht ins Bett gehen oder so. Also weil dafür habe ich dann wieder zu viele neue Kobolde in der Birne, die ganze Zeit gegeneinander schreien. Aber es ist so anstrengend, dieses Maskieren. Oh mein Gott, ist das anstrengend, wirklich. Also diesen ADHS-Burnout, den fühle ich so sehr. Ich glaube, davon habe ich mindestens schon 1000 gehabt in meinem Leben. Mindestens.
Das ist tatsächlich ziemlich faszinierend, weil ich habe sowas sehr selten. Ich bin auch sehr selten die Traurige von Alles steht Kopf. Obwohl dieser Film, ich liebe ihn sehr, weil er, also für mich, gerade jetzt, wo ich drüber nachdenke, aber so auch so generell schon vorher, ich habe direkt so einen Vibe mit diesem Film irgendwie gehabt, weil er teilweise tatsächlich sehr gut auch auf ADHSler zutrifft. Weil dann gibt es so dieses, also ich bin ganz oft Joy, also diese Freude mit der gelben Haut. Das bin ich morgens um 8, wenn ich meinen ersten Kaffee schon hatte, dann bin ich quasi Joy. Dann gibt es aber auch mal am Tag so 10 Minuten, da bin ich dann dieser rote, also das Wutding quasi.
Ah, ja.
Und reg mich selbst über Kleinigkeiten richtig auf. Es muss mich nur jemand irgendwie in der Teeküche bei uns auf der Arbeit schief angucken und irgendwas zu mir sagen. Dann kommt die Imposter dazwischen und macht aus diesem sehr einfachen Satz, der es eigentlich war, was ganz Schlimmes. Und dann verschwinde ich kurz 10 Minuten in meinem Büro und bin gefühlt dieses rote Wesen. Und dann bin ich wieder Joy und bin total glücklich und happy und keine Ahnung, aber das ist mir gerade so aufgefallen, wie gut diese Emotionen eigentlich auch auf ADHS anwendbar sind.
Total, ich finde es auch immer so krass. Also fast alle Leute, die ich kenne, die ADHS haben, egal wie ausgeprägt, sind auch sehr, sehr schnell in diesen Emotionsschwankungen einfach. Ja. Ne? Das ist auch so ein typisches Ding. Also falls hier irgendjemand eine Buchempfehlung haben möchte, Kirmes im Kopf, kann ich immer empfehlen. Perfekt. Ich weiß, Sue hatte gestern auch eine in der Story. Sag nochmal schnell.
Hirngespinste.
Perfekt.
Genau.
Von Lisa Vogel, ne?
Genau. Das sind so die zwei Bücher, die, also ich habe Kirmes im Kopf noch nicht gelesen, aber ich würde es bald gerne lesen und dann wären das wahrscheinlich die zwei Sachen, die ich immer empfehlen würde.
Aber da ist es halt auch nochmal beschrieben, so wirklich dieses, es ist wirklich, es klingt immer wie ein Klischee, aber diese Achterbahn der Gefühle und zwar innerhalb von einer Minute teilweise. Wirklich, man, irgendwas, ich möchte eigentlich dieses Wort nicht benutzen, weil es so inflationär benutzt wird, aber irgendetwas triggert einen, also irgendwas ist wirklich was, was sofort so eine Mini-Explosion in der Birne auslöst und irgendwas wird verknüpft und ich bin instantly, nicht mal auf 180, ich bin auf 1880, mindestens, also wirklich, völlige Aussetzungserscheinung vor blinder, rotglühender Wut. 2 Minuten später, 20 Sekunden später, geht ein Hund an mir vorbei und die Sonne scheint und alles ist gut. Und ich habe Leute in meinem Umfeld, die sehr, sehr, sehr neurotypisch sind, die mich wirklich angucken und fragen, bist du bescheuert? Hast du Drogen genommen? Geht es dir gut? Sollen wir einen Krankenwagen holen? Alles in Ordnung? So. Und auch das ist einfach so anstrengend. Also ich will, das klingt so, als würde ich einfach nur alles, was mich ausmacht, anstrengend finden. Das ist es nicht. Aber dadurch, dass ich ja in einer von neurotypisch geformten Needs entwickelten Welt lebe, wo ich halt mich oft anpassen muss oder wo das, was ich empfinden möchte oder zu bieten habe, nicht so gut reinpasst, ist es halt oftmals wirklich ein Struggle. Nichtsdestotrotz würde ich, wenn man mir 2 Pillen hinhalten würde und eine würde enthalten, ADHS ist weg, du hast ein neurotypisches Gehirn und die andere ist, es bleibt alles so, wie es ist, würde ich mich für die entscheiden, wo alles bleibt, wie es ist. Weil mein Gehirn halt auch total viele Superkräfte hat und alleine so dieses in einem Hyperfokus sein und irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, 2 Stunden sich so viele Sachen beibringen zu können und auch zu wollen und so schnell adapten zu können und sich immer so, so schnell in neue Situationen reindenken, reinfühlen und anpassen zu können, das empfinde ich definitiv als Superpower. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
Doch, tatsächlich, ich wollte gerade, also ich hätte gerade die ganze Zeit nicken können, aber ich hatte keine Lust, dass mein Mikro eventuell irgendwelche komischen Störgeräusche kriegt, deswegen habe ich es gelassen. Aber voll, also teilweise reicht es schon bei mir mit den Stimmungsschwankungen, da bin ich gerade kurz noch. Es reicht teilweise, wenn zum Beispiel in besagter Teeküche mir irgendjemand was sagt und mein Gehirn nimmt es vielleicht irgendwie schlimmer auf, als es eigentlich ist und gemeint ist. Mhm. Und dann reicht es, mein Büro ist im Keller, ich gehe diese eine Treppe quasi runter, gehe in meinen extra Flur zu meinem Büro, setze mich auf meinen Stuhl. Das hat vielleicht 2 Minuten gedauert, bis ich auf diesem Stuhl bin. Und dann ist wieder alles gut. Ja, das ist wirklich so innerhalb von 2 Minuten. Und was die Bücher angeht und auch alles Mögliche, was wir so an Interviews oder Projekten erwähnen, alles, was wir so haben, werde ich dann einfach unten unter dem Podcast drunter schreiben.
Ah, perfekt.
Alle Webseiten, ISBN-Nummern, AutorInnen und die Titel ihrer Bücher oder so. Das wird alles irgendwo zu finden sein. Definitiv. Nice. Weil ich liebe es auch immer bei Podcasts. Ich höre nicht viele Podcasts, aber wenn, dann liebe ich es auch unten mal reinzugucken und mir die Infos anzugucken, die noch zusammengetragen wurden. Vor allem, wenn irgendwelche Bücher oder so erwähnt wurden, da muss man nicht währenddessen aufschreiben, sondern kann später nochmal zurückkommen.
Das stimmt, das ist ganz gut.
Ja.
Hm. Nice.
Ja.
Ja, aber oh, ich muss dich noch festnageln. Empfindest du das auch als Superpower oder findest du es eher
richtig,
nur lästig?
Richtig, Superpower. Ich habe gerade, deswegen habe ich kurz geschwiegen, überlegt, was deine Frage war. Mhm. Superpower. Nein, definitiv. Also ich habe so viele Dinge, wo ich so denke, ich weiß nicht, wie es mit einem neurotypischen Gehirn ist, aber ich möchte es in manchen Dingen auch nicht rausfinden. Mhm. Also ja, natürlich ist es nervig, wenn alle 5 Minuten der Ohrwurm gefühlt wechselt und man keine ruhige Minute im Hirn hat. Das muss schon entspannend sein, wenn man das nicht hat. Aber in manchen Momenten ist es auch schön, weil es die perfekte Ablenkung, wenn irgendwer sich mitten in der Stadt streitet und ich laufe ohne Kopfhörer dummerweise rum. Dann versinke ich halt im Hirn und laufe ganz einfach weiter und habe aber gleichzeitig irgendein Lied, was ich quasi auf Dauerschleife im Hirn habe oder so. Aber auch bei kreativen Sachen, teilweise checke ich Dinge sehr schnell und kann sehr schnell von einer Sache zur anderen springen. Und in manchen Situationen brauche ich das auch einfach. Und ich liebe es, dass ich das kann.
Das verstehe ich.
Das ist schon sehr nice.
Ja, krass. Ich dachte immer früher, also ich Bei mir ist es so, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, relativ spät die Diagnose bekommen habe, betrachte ich jetzt in Retrospektive viele Dinge einfach mit einem anderen Blick so. Und ich weiß, ich habe als Kind mit 9 Jahren, habe ich Reiteunterricht, habe ich damit angefangen. Und ich weiß noch, ich bin ganz, ganz schnell, also ich war erst beim Voltigieren und habe dann mit dem Reiten angefangen. Und ich weiß, ich habe ganz, ganz schnell Sachen gekonnt, so bis zu einem, naja, guten oder mittelguten Level. Und dann stagnierte es. Und ich dachte immer, so als Kind in der Situation, naja, das liegt daran, dass ich einfach nicht besser bin oder mich nicht verbessern kann, aber so sehr interessiert es mich auch nicht. Jetzt weiß ich aber, nee, ich hatte am Anfang, auf egal was es war, womit ich neu angefangen habe, einfach einen Hyperfokus, habe das ganz schnell alles aufgesogen und gelernt und konnte das umsetzen und dann war es langweilig und dementsprechend habe ich mich dann auch nicht weiterentwickelt in der Sache. Das war beim Boxen so, beim Reiten, beim Rudern. Ich weiß noch, ich bin unfassbar schnell von den großen, sperrigen Trainingsbooten auf so einen kleinen, ganz leichten Renneiner gewechselt und alle waren so, dauert eigentlich viel länger, voll krass. Und dann hatte ich keinen Bock mehr und dann ging es nicht weiter. Und es war bei allen Sachen so. Ich habe unfassbar schnell meinen ersten Schal gestrickt, war dann fertig und hatte keinen Bock mehr. So völlig irre. Ich weiß noch, meine Mama hat früher Window Color gemacht. Kennt wahrscheinlich niemand mehr.
Ich weiß schon. Nicht,
ja, du kennst es noch.
Natürlich.
Geil. Ich habe auch letztens gedacht, oh Gott, das kommt bestimmt bald wieder. Oder so. I don't know, weil solche Sachen kommen ja auch immer zurück. Aber ich weiß noch, die hat es gemacht. Und dann musste ich das natürlich auch machen, weil ich einfach sofort das machen wollte. Und habe ganz schnell dann auch so mit so einem ganz dünnen Feinliner, so einer Feinliner-Spitze voll krasse Sachen gemacht. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Nachdem wir richtig viel Equipment dafür geholt haben. Also es war so, geil, dieser Hyperfokus, totale Superkraft. Du kannst Sachen unfassbar schnell irgendwie auch dann anwenden. Aber wenn es dann langweilig wird, ist auch ganz schnell wieder vorbei.
Das ist sehr witzig. Also wir hatten früher immer Window Color. Also so, wir waren nie so diese Tonkarton und dann legen wir da eine Schablone drauf und machen dafür dann irgendwie Blumen fürs Fenster oder so. Das waren wir nicht unbedingt, das habe ich eher bei Freundinnen gemacht. Aber Window Color hat meine Mutter, ich weiß nicht wie oft und wie lang, und wir hatten auch richtig viele Farben. Wir hatten, ich weiß nicht, bestimmt 50, 60 Tuben, würde ich jetzt mal vermuten. Ist meine Erinnerung, kann völlig falsch sein, aber geht schon in die richtige Richtung, denke ich. Und dann hat meine Mutter sie irgendwann alle weggetan und ich war voll traurig. Dann war es aber okay und ich habe mir andere Dinge gesucht zum Fokussieren. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten, was letzten Sommer passiert ist. Da habe ich mein Studium im Frühling beendet und habe dann im Sommer angefangen zu arbeiten. Und dann habe ich festgestellt, dass es auf meiner Arbeit auch Window Color Farben gibt. Und ich habe wieder angefangen. Und direkt war so dieser Gedanke da. Also ich habe mein Bürofenster dann mit generellen Motiven vollgemacht. Zum Herbst haben da die FSJlerin, die bei mir im Büro mitsitzt, und ich Herbstblätter und so ein Kram fürs Fenster gemacht. Und zu Weihnachten haben wir dann Schneemänner und Weihnachtsmann und Sterne und Engel gemacht. Also wir haben es tatsächlich 3 Jahreszeiten quasi mitgemacht. Und ich habe sogar überlegt, ich hole mir das für zu Hause und ich fange das an. Ja, also über mir ist ein Dachfenster. An diesem Fenster hängt kein Window Color, nein, da hängen die Pappsterne dran, die ich letztes Jahr gemacht habe. Ich habe nämlich mich hingesetzt, oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht, nee, ich glaube vorletztes Jahr sogar, habe ich, ich weiß nicht, 40, 50 Sterne aus Pappe ausgeschnitten, in 3, 4 Größen, habe die überall in der Wohnung meiner Mutter, wo ich mitgewohnt habe zu dem Zeitpunkt, verteilt und die habe ich dann mit beim Umzug auch mitgenommen. Dann lagen sie halt ein Jahr quasi jetzt rum und jetzt habe ich sie bei mir auch aufgehängt. Aber es sind halt wirklich, keine Ahnung, 40 Sterne oder so gewesen und alle aus Pappe extra ausgeschnitten. Die Window-Color-Sachen für dieses Jahr waren dann vergessen. Ja. Also für 23.
Das ist so classic, ne?
Ja, und ich habe das jahrelang nicht verstanden. Und dann hast du mir das, also ich wusste, dass ich irgendwie verschiedene Themenwechsel habe im Jahr von wirklich, ich weiß nicht, 5, 6 Wechsel für Dinge, die mich da mal 2 Monate interessieren und nicht mehr. Und dann hast du mir das im Interview auch erzählt. Und dann war ich so, ja doch, das, was sie erzählt und dass sie ganz immer wieder wechselnd hat und Themengebiete tief einarbeiten, kenne ich alles. Und dann habe ich Hirngespinste gelesen und da wurde es nochmal erklärt mit dem ganzen Kreativen und wie oft sie teilweise auch die kreativen Projekte gewechselt hat. Und ich war so, stimmt, das ergibt Sinn. Und dann hat sie das Ganze auch noch auf Personen angewandt, die Hyperfixation. Und ich war so, ja, das ergibt sehr viel Sinn. Shit, jetzt machen wirklich Dinge Sinn. Vor
Ja,
allem
das ist
seit
krass.
dem letzten Sommer. Aber ja.
Aber das ist, was du gerade gesagt hast mit Hyperfixations auch auf Personen, das ist auch so krass, ne? Weil ich habe das auch total. Entweder bin ich gerade mit jemandem so total, das geht eine Woche oder vielleicht auch 3 Monate und man schreibt sich jeden Tag, man schickt sich Memes, was auch immer und dann ist auf einmal so Funkstille. Und ich glaube, die Leute um mich rum, wo ich auf diesem Level irgendwie bin, die wissen inzwischen, dass das nicht böse gemeint ist oder dass das nicht bedeutet, dass ich die Leute nicht mehr liebe oder was auch immer. Aber dann ist gerade irgendwas anderes halt einfach im Fokus. So, also es, wirklich bei mir ist es auch, es geht nicht nur um irgendwelche Hobbys oder um welches Buch ich gerade lese oder nicht lese. Das ist auch so ein Ding. Ich habe Monate, da lese ich irgendwie 40 Bücher, weil ich wirklich völlig am Ausrasten bin und dann gucke ich Bücher ein Jahr nicht an. So, und das habe ich halt mit Menschen auch. Und es ist so krass, dass man Leuten dann aber natürlich auch erstmal, weil das ja nicht unbedingt ein sehr neurotypisches Verhalten ist, den Leuten erstmal erklären muss, so, ich habe dich nicht weniger lieb, das ist auch nicht böse gemeint, ich habe dich auch nicht vergessen. Und nein, nur weil mein Fokus gerade woanders ist, heißt das nicht, dass du weniger wertig bist bei mir irgendwie. Aber ich kann dagegen auch nichts tun. So, es ist leider, it is how it is. What can I say? Schwierig.
Ja, es ist tatsächlich sehr witzig, weil ich habe seit letztem Sommer, seitdem ich anfange zu arbeiten quasi, oder seit ich angefangen habe zu arbeiten, so rum ist das grammatikalisch richtig, seitdem höre ich ja auch sehr, sehr viele Hörbücher. Ich habe vorher Hörbücher ja nie durchgehalten. Und dann musste ich immer pendeln von Essen nach Bochum, was auch mal 1,5 Stunden Fahrt bedeuten pro Strecke. Und dann habe ich ja die ganzen Hörbücher angefangen und dann habe ich Vincent gefunden und auch deine ganzen Hörspiele und Hörbücher und so. Und noch sehr viele andere Menschen. Und dann wurde mir irgendwann mal gesagt, ja, das wirkt schon, als hättest du einen Crush. Und das wurde mir von 2, 3 Leuten gesagt. Und ich so, nee, Entschuldigung, also ein Crush hat für mich was mit Romantik zu tun und dass man verliebt ist. Ich bin höchstens in deren Projekte verliebt, nicht in die Menschen dahinter. Ich mag sie einfach nur sehr gerne. Das ist ein Unterschied. Und dann habe ich hier ein Gespinste gelesen, wo ja das mit der Person drin stand. Und ich war so, warte, vielleicht, also ja, ich weiß, dass ich keinen Crush auf diese Menschen hatte. Das ist halt vielleicht wirklich einfach eine Hyperfixation gewesen.
Ja,
Und
krass.
teilweise schreibe ich auch wirklich dann mal 2, 3 Wochen alle 2, 3 Tage mit irgendeinem Sprechenden, weil ich irgendein Projekt geteilt habe und dann unterhalten wir uns noch weiter über irgendwie Conventions oder irgendwas anderes, was halt gerade bei uns Thema ist. Und dann bin ich mal wieder so 1, 2 Wochen so gar nicht bei dieser Person, sondern bei einer ganz anderen. Aber auch das passt einfach perfekt auf dieses Hyperfixation-Ding. Und ich habe es ewig nicht verstanden.
Ja, krass. Also ich finde es halt auch so krass. Man muss sich wirklich doll bewusst machen, wie sehr es hilft, mit anderen Leuten über sowas zu sprechen. Also ich für meinen Teil habe lange Zeit so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich sehr isoliert war, so mit meinen Struggles und immer dachte, naja, es liegt halt daran, du passt halt nicht rein und irgendwas ist halt komisch, keine Ahnung, kann an deinem Trauma liegen, vielleicht liegt es daran und deswegen verstehst du Menschen nicht oder keine Ahnung. Und dann fängt man an, sich mit Sachen zu beschäftigen, weil durch einen Zufall aus irgendeiner Richtung ein Impuls gekommen ist, der einen so in die richtige Richtung gestupst hat. Und dann merkt man so, es tut sich eine ganze neue Welt auf mit lauter Leuten, die ähnliche oder sogar die gleichen Struggles haben. Und man fühlt sich so viel weniger alleine und awkward und denkt so, oh, wait a minute. Alles klar. Daran könnte es auch liegen. Und hey, es gibt sogar. Also, wenn man das möchte, ich würde da nie eine Empfehlung aussprechen, aber es gibt sogar die Möglichkeit, man könnte sogar auch als erwachsene Person ein ADHS-Medikament nehmen. Und das wäre was, was man irgendwie ausprobieren könnte. Vielleicht hilft es einem. Also, das sind einfach nur Möglichkeiten, die sich plötzlich so auftun. Und vorher bei mir zumindest, ich war da so alleine mit und dadurch hat sich dieser Imposter bei mir auch in so etwas Übergroßes entwickelt, weil ich immer dachte, naja, also. Ja, du kannst halt nichts. Das, was du machst, ist eigentlich auch scheiße, weil du passt auch nirgendwo rein. Andere Leute finden dich komisch. Naja, und inzwischen weiß ich halt, nee, Friede, das ist schon alles richtig so. Du strugglest zwar mit vielem, aber wenn du möchtest und es dir hilft, darfst du dir das Label ADHS aufkleben. Und wenn es dir hilft, kannst du auch sagen, hey, du bist auch anteilig irgendwie auf dem Spektrum. So, an dir ist aber nichts falsch.
Also tatsächlich, ich habe ein Familienmitglied. Ich glaube, deswegen habe ich die Diagnose auch so früh bekommen, weil einer meiner Brüder wurde diagnostiziert und dann wurden wir irgendwie, ich glaube, wir wurden alle beide, die anderen beiden quasi auch einfach mitgeschleppt. Und bei mir hat es halt ein Ergebnis gegeben. Ich glaube, deswegen hatte ich meine Diagnose schon so früh, weil da halt einfach eh schon die Nase in die Richtung ging und dann hat man halt gleich alle auf einmal getestet quasi. Und dadurch war ich nie wirklich allein, aber dann war so mit 18 war es bei mir nicht Schluss mit Medis oder auch regelmäßig zur Psychologin gehen. Damit war bei mir nicht Schluss, aber bei anderen um mich rum, in meiner Klasse, bei meiner Familie und keine Ahnung wo noch, war dann halt Schluss. So nach dem Motto, ja, mit 18 kommen die alleine klar und ich halt nicht. Und ich war so, cool, also irgendwie bin ich doch noch anders als sie. Irgendwie fühlt es sich zumindest so an. Und dann kam zum Glück Instagram, weil ich hatte nie Gruppentherapie oder so ein Kram. Ich hatte nie in meiner Schulzeit so, also selbst im Nachhinein fallen mir vielleicht ein paar Leute ein, die auf dem Spektrum sein könnten, aber die Zahl ist sehr gering, sagen wir es mal so. Und mit denen habe ich mich darüber auch nicht unterhalten, weil ich war halt die Gemobbte und dann hat man mich eh ausgeschlossen und dann konnte ich mich auch nicht mit denen über ADHS austauschen.
Ja, klar.
Und dann kam aber Instagram so ein bisschen mehr und es haben mehr Leute auch davon erzählt, dass sie ADHS haben und plötzlich haben halt Dinge Sinn ergeben und ich habe mir Beiträge durchgelesen und auch teilweise in der Uni irgendwie mich mehr darüber unterhalten, weil ich seit der Uni-Zeit, also seit 2019 quasi, immer offener damit umgehe, dass ich das habe. Aber es wurde halt auch, wie gesagt, immer mehr auf Instagram und plötzlich waren da diese Profile und ich war so, hey, du bist wie ich? Oh mein Gott! Und dann haben halt auch Dinge plötzlich Sinn ergeben, weil sie anscheinend ganz typisch sind für ADHS, was ich vorher nicht wusste, weil ich mit niemandem drüber geredet habe. Das war schon sehr faszinierend und spannend, als das plötzlich alles passiert ist, dass ich auch mit anderen drüber reden konnte. Und jetzt bin teilweise ich habe ja dieses ADHS-Alphabet gestartet im Oktober. Und jetzt schreiben mir auch wirklich irgendwie Leute, die ich wegen was ganz anderem kenne, wegen Cosplay oder wegen Conventions oder wegen Synchronsprechen kenne, schreiben mir dann da drunter und dann stehen da wirklich Dinge drin wie, ja, das kenne ich auch von mir und ich bin so, oh, okay, irgendwie sind wir alle kreativ und einige haben ADHS.
Ja, es ist krass. Also ich muss sagen, ich finde, das ist auch einer der größten Vorteile von Social Media, dass man mit einem Internetzugang und einem Smartphone sich so viel Wissen raufschaffen kann und so viele Leute entdecken kann, die vielleicht ähnliche Struggles haben, wie man selber ähnliche Erfahrungswerte mit irgendwas haben und man dadurch die Möglichkeit hat, sich einfach nicht so alleine zu fühlen und sich auch educaten zu können. Also ich weiß, früher, Kinder immer dran denken, ich bin alt.
Ey!
Aber früher wirklich, ich meine, als Kind habe ich in Moffleth gewohnt, an die HamburgerInnen unter euch, ja, noch hinter dem Ikea in Moffleth. Noch weiter raus in Richtung Land. Und da hatten wir keine Bücherhalle. Da ist einmal die Woche am Freitag der Bücherhallenbus gekommen mit einer dedizierten Auswahl. Ich weiß nicht, wer diese Auswahl getroffen hat, aber irgendjemand wird das ausgewählt haben, was in diesem Bus war. Und da bin ich immer reingerast wie eine Irre, habe mir einen Haufen Comics, 20.000 Thriller, 20.000 Mittelalterromane, Fantasybücher und so weiter ausgesucht. Dann wurde mir gesagt, du darfst maximal 20 Teile auswählen. Dann habe ich ein bisschen geweint und habe das alles reduziert. Aber das war aufwendig, wenn man sich mit irgendwas auseinandersetzen wollte oder gar keine Idee hatte, dass es dieses Thema überhaupt gibt. Das war verdammt viel Arbeit und verdammt aufwendig. Da gab es noch Karteikartensysteme, um was raussuchen zu können. Super anstrengend. Und jetzt ein Klick, Internet, Google steht uns allen zur Verfügung. Das ist schon richtig nice. Also ganz ehrlich.
Ich finde es übrigens witzig, das habe ich eben vergessen, aber du hast es gesagt von wegen, dass du liest dann mal so 10 Bücher und dann ja gar nicht. Also wir haben den 26., das ist der Tag, an dem wir aufnehmen, und ich habe 7 Bücher im Januar gelesen.
Ah, ich bin jetzt, glaube ich, bei 11.
Ja, aber das ist so, und andere haben so nicht mal eins beendet nach 26 Tagen und ich habe halt 7 beendet. Aber was mir auch gerade, ich musste gerade an die Kindheit denken, wir hatten auch eine Gemeindebücherei quasi und meine Mutter ist wirklich jede Woche mit mir in dieser Bücherei gewesen. In der Schulzeit, damit ich meinen Mobbern entkomme, hatte ich auch jeden Tag Büchereidienst. Das habe ich mir so ausgesucht. Ich war dann wirklich mindestens eine Pause. Wenn mich kein Lehrer rausgeschickt hat nach dem Motto, du musst auch mal rausgehen, war ich auch beide Pausen in dieser Bücherei. Und in dieser Gemeindebücherei hat mir irgendwann die Mutter von irgendeinem Klassenkamerad, ich hatte so 12 Bücher im Arm. Und sie so, leihst du die aus und gibst welche ab? Und meine Mutter, oder ich glaube, meine Mutter war es sogar, die hat dann eingewandt und meinte so, nee, du leihst doch alle aus. Und ich so, ja, ich leih die jetzt alle aus für eine Woche. Und es waren halt 12 Bücher oder, ja, oder 15, keine Ahnung. Meine Arme sind auf jeden Fall fast abgefallen, aber das war normal jede Woche. Mhm. Und die Mutter, same, wirklich so vollster Überzeugung, diese andere, hat halt nach beidem gefragt, ausleihen und zurückgeben. Und nee, ich habe halt nur ausgeliehen. Und da waren auch sehr viele Romane, also Kinderbücher, Romane dabei. Also nicht nur Sachbuch, wo man nur durchblättert oder nur Comic. Es war halt auch wirklich zum Lesen mit 200 Seiten so als Maximum. Das war normal bei mir.
Ja, bei mir auch. Ich bin auch mit 6 irgendwie eingeschult worden und ich weiß, ich habe gleich in der ersten, also ich habe mir vorher schon Lesen beigebracht tatsächlich. Also es gibt auch so Aufnahmen von mir, da bin ich irgendwie 3 oder 2,5 oder so und habe so eine ganz große Liederfibel in der Hand und oder auf dem Schoß vielmehr, das Ding konnte ich ja gar nicht festhalten, und blätter da so durch und singe von jeder Seite so die Lieder runter. Singe das so und lese das so. Und ich habe es mir halt vorher schon beigebracht, weil mir apparently irgendwie langweilig war oder I don't know. Aber ich bin in diese Schule gekommen und habe dann gleich in der ersten Klasse mit 6 mich natürlich auch zu Tode gelangweilt und durfte dann aber bei einem Vorlesewettbewerb mitmachen, wo natürlich mainly Kinder waren aus viel höheren Klassen oder die einfach älter waren. Ich habe den dann gewonnen. Und als Belohnung, wenn man den gewonnen hat, durfte man sich dann in der Schule ein Buch aussuchen, was man dann geschenkt bekommen hat. Ich habe mir das Was ist was der Dinosaurier ausgesucht. Und die waren also, aber guck mal, wir haben auch ganz viele, also wir haben auch ganz viele Comics und so Kinderbücher. Ich möchte das Dinosaurierbuch, danke. So. Und also es zog sich durch. Entweder hat mich der Unterricht interessiert, dann habe ich definitiv sehr viel partizipiert und war ganz vorne mit dabei. Oder ich fand es langweilig und habe dann entweder in der letzten Reihe aus dem Fenster geguckt und die Eichhörnchen beobachtet oder was auch immer da draußen war. Oder habe einfach meine eigenen Projekte in meinem Buch gestartet und habe irgendwas gemalt oder mir eine Kurzgeschichte aufgeschrieben oder so. Und ich hatte ständig Ärger mit Lehrenden, weil die alle so waren, entweder interessiert es dich und du bist voll Feuer und Flamme oder du störst den Unterricht. Ich so, ja, was, also ich meine, es ist halt langweilig. Was soll ich machen? Also, es war ein ewiger Struggle.
Das Witzige ist gerade für mich, dass das bei mir, das ist wieder dieses Ding mit dem Spektrum. Ich habe halt, Schule war gefühlt für mich immer mittelmäßig, mal abgesehen davon, dass ich ja eh die Ausgestoßene war. Ich hatte keine Chance irgendwie, mich mit Menschen abzulenken während dem Unterricht. Aber es war auch jetzt nie super spannend unbedingt. Also es war irgendwie so ein Mittelding. Und dann du so, entweder dabei oder nicht. Und ich bin halt nur so im Mittelding. Und es war okay, ich war froh, wenn die Schule nachmittags vorbei war.
Gut, das war ich aber auch.
Ja.
Also Schule für mich, egal ob da irgendwelche Sachen dabei waren, die mich dann mal gecatcht und wirklich interessiert haben, aber definitiv einfach nur Horror. Also wirklich meine Schulzeit zusammenfassend mit einem Wort Horror.
Ja, das trifft es halt bei mir auch, weil Menschen es lustig fanden, mich ab der dritten Klasse irgendwie zu hänseln. Weil ich halt gerne, ich habe in der dritten Klasse zum Beispiel bei Ritter Rost mitgespielt. Wir haben das im Kinderchor, ich war im Kinderchor und wir haben da Ritter Rost aufgeführt. Und seitdem ist auch Ritter Rost sehr besonders für mich. Aber es ist halt dummerweise auf der anderen Seite auch quasi der Start fürs Mobbing gewesen, weil ich war dann die Komische aus dem Kinderchor und das ist das Erste, woran ich mich erinnere, wofür ich gehänselt wurde. Damals habe ich noch gehänselt gesagt. Heutzutage sage ich, es war Mobbing. Aber das war halt so wirklich so Ritterrost. Ich war total glücklich. Ich kann die Lieder bis heute noch. Ich kann die Texte auch auswendig. Aber es war halt so das Ding, wofür ich als erstes mal auf den Deckel gekriegt habe, weil das irgendwie uncool gewesen ist, laut denen. Völliger Scheiße. Humbug. Ja, und das zog sich die ganze Zeit so durch. Ich habe gelesen, mir wurde das Buch weggenommen. Ich war die ganze Zeit in der Bücherei. Es wurde sich lustig gemacht, dass ich nicht auf dem Schulhof war. Und das war halt schon sehr anstrengend. Aber so Unterrichtsstoff war einfach nur mittelmäßig.
Ja, also ich hatte, glaube ich, so vielleicht insgesamt 2 Lehrer, die wirklich irgendwie, ja, rückblickend betrachtet, wahrscheinlich auch irgendwie eher neurodivers waren, wo der Unterricht halt spannend war. Die sich, glaube ich, aber auch relativ am Rande des noch möglichen Bereiches des Lehrplans aufgehalten haben, to be honest. Aber ich weiß genau, was du meinst, weil ich weiß gar nicht, macht man das in der 5. Klasse, dass man dann für die 9 noch Viertklässler, die dann in die 5. kommen, irgendwas aufführt oder so? Ich weiß gar nicht, oder ob man das in der 6. macht. Aber wir haben Florian auf der Wolke aufgeführt, auch ein Musical. Und Yours Truly, Me, hat Florian gespielt, weil es natürlich keinen einzigen Jungen gab, der, also es gab bestimmt jemanden, der talentiert genug gewesen wäre, so das meine ich gar nicht, aber es wollte natürlich niemand machen, weil uncool. Und ich hatte auch da schon kurze Haare, habe ich ziemlich häufig in meinem Leben gehabt und habe dann halt Florian gespielt. Und also es war vorher schon schrecklich in der Schule und ich habe es da schon vorher schon alles gehasst, aber ab da ging es dann wirklich nur noch shit ways, weil ich kann mich sehr lebhaft an eine Szene in diesem sehr langen Schulflur erinnern zwischen, wie heißt das denn? Da, wo man, nicht Mensa, das ist eine Uni, meine Güte.
Cafeteria?
Ja, irgendwie sowas, genau, Cafeteria und Pausenhof. Und das war, nachdem wir das aufgeführt haben. Und da waren halt ältere Mädels, die waren bestimmt schon in der 7. oder 8. Klasse. Und die haben mich halt gehänselt als dummen kleinen Jungen und keine Ahnung. Und ich habe der einen halt wirklich, also tut mir leid, ich möchte das auch nicht verherrlichen, aber ich habe der halt wirklich richtig eine runtergehauen. Ich habe mich wirklich mit der geprügelt, weil das so ein Tropfen war. Oder das war einfach dieser Moment, der alles bei mir zum Überlaufen gebracht hat. Sowieso schon der ganze Stress, den man hat, auch so, wenn man nicht neurodivers ist, aber ich hatte unfassbar viel Stress. Für mich war Schule immer Horror und Folter. Dann eigentlich dieses schöne Erlebnis mit, man spielt eine Hauptrolle in einem Musical. Dadurch verstärkt sich aber das gesamte Mobbing, die gesamten Hänseleien werden nur noch schlimmer. Der Horror wird noch schlimmer und dann wirst du noch praktisch, wenn du eh schon der Einzelgänger bist, auf deinem Weg alleine von der Cafeteria zum Schulhof noch von drei so übergriffigen Mädels irgendwie so als kleiner Junge verspottet und irgendwie richtig übel gehänselt. Das war wirklich einer der Tiefpunkte in meiner Schule. Also das war so schlimm.
Ja, das fühle ich. Also ich habe tatsächlich mich nie geprügelt, außer mit meinen Brüdern. Es tut mir sehr leid. Aber wir haben uns da alle drei nicht viel gegeben. Es war immer so 2 gegen 1, aber in verschiedenen Konstellationen. Also ich war nie immer, also ich war nicht immer alleine, so ist es nicht. Es war auch mal einer für mich oder so. Oder manchmal auch alle drei gegen die Eltern. Man kennt's. Aber
ja.
In der Schule habe ich mich nie geprügelt. Aber ich weiß, dass ich in der 7. Klasse, das war so die schlimmste Zeit. Und dann wurde ich von meiner Klassenlehrerin für die 8. bis 10. aus der Klasse 7, aus dieser Konstellation rausgezogen. Die Frau ist auch schuld daran, dass ich angefangen habe zu bloggen. Ich bin ihr bis heute sehr dankbar dafür. Und sie hat mich halt aus dem Mobbing rausgeholt, weil von der 8. bis zur 10. Klasse ging das dann ganz gut. Aber 7. war wirklich, wirklich schlimm. Ich habe auch irgendwann einfach mal mit Kreide geworfen. Ich habe halt den Tafeldienst gemacht und dann gingen die mir von hinten, die saßen halt noch in den Reihen irgendwie zu 5., 6. und die gingen mir dermaßen auf die Senkel. Ja. Ich habe mich einfach in diesem Kreidefach bedient und habe die kleinen Stücke rausgenommen, die halt so Kieselgröße haben quasi und habe angefangen zu werfen. Es war mir alles egal. Lehrerin kommt durch die Tür, guckt mich an, fragt mich, was ich da mache und ich so, ja, was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber irgendwas in die Richtung. Die hat es halt nicht kapiert, die hat nichts dagegen gemacht, weil sie nicht die Kraft dafür hatte quasi. Aber ich habe halt auch vor ihren Augen einfach weitergeworfen. Es war mir so egal, ich hatte keinen Bock mehr.
Ja, das verstehe ich.
Und dafür gab es dann wurde mir halt das mit dem Buch wegnehmen, war auch in dieser Klasse. Da wurde mir das Buch weggenommen, mein Durstlöscher, der auf dem Tisch stand, wurde mit Reißzwecken durchlöchert. Und dann bin ich aufs Klo geflüchtet und als ich wiederkam nach so 20 Minuten, saß halt der Lehrer, der inzwischen im Klassenraum angekommen war, auf dem Pult und hat allen einen Vortrag über Mobbing gehalten. Und ich war so, endlich einer von 8 oder so. Das sind so Dinge, die haben sich tatsächlich eingeprägt. Zum Glück hat es dann ja aufgehört, weil ich die Klasse gewechselt habe. Aber es war teilweise in der 7. Klasse schon sehr hart und ich habe versucht, mich zu wehren, aber es hat nicht funktioniert.
Ja, belastend.
Ja, das trifft es ganz gut. Aber wie gesagt, dann kam die Frau, der ich bis heute dankbar bin und sie folgt mir auch immer noch auf Instagram und immer wenn sie mir was liked oder mir zum Geburtstag gratuliert, bin ich sehr glücklich, weil ich an sie sehr gute Erinnerungen habe. Sie war zwar streng, aber sie hat es geschafft, sich halt auch wirklich durchzusetzen auf gute Art und Weise. Und ja, dann hat sie mir irgendwann so ein Buch gegeben, gesagt, lies das mal und schreib was darüber. Und dann danach kam quasi nach dem Schulabschluss, ein Jahr später, kam dann die Buchmesse Leipzig 2013. Ah. Und im Mai 2013 habe ich meinen ersten Blogbeitrag gepostet.
Ja, perfekt.
Das war schon sehr cool, deswegen bin ich der Frau sehr dankbar. Aber davor...
Ja, davor war schwierig.
Ja, vor allem, ich finde es faszinierend. Es sind so viele Menschen, die auf dem Spektrum sind, die von Mobbing erzählen, von früher.
Ja.
Weil alle irgendwie angeeckt sind mit ihrer Art. Und heutzutage ist es ein bisschen besser wenigstens, weil man sich zum Beispiel auch über TikTok und Instagram selbst weiterbilden kann, was du schon gesagt hast.
Mhm.
Das war nämlich auch bei mir, Corona kam, wir waren alle zu Hause, ich durfte nicht mehr in die Uni fahren. Und dann habe ich mich angefangen mit LGBTQ und Mental Health über Instagram zu beschäftigen.
Mhm.
Und habe einerseits bei LGBTQ ein Label für mich gefunden, was plötzlich sehr viel Sinn ergab für vergangene Situationen. Aber ich habe auch gelernt, dass man ADHS ja auch auf Instagram teilen kann und sich austauschen kann. Und
I see.
Jetzt sehen wir, wo wir sind.
Ja, es ist krass. Es ist wirklich krass. Also ich will weder jetzt irgendwie glorifizieren, noch von vor 20 Jahren die Zeit glorifizieren. Aber ich finde schon, dass man gerade was so Selbstaufklärung angeht oder sich verknüpfen angeht, dass man es heute oftmals wirklich einfacher hat.
Ja.
Also ich meine, ich hatte als Elfjährige noch eine Brieffreundin und eine andere Möglichkeit hat es auch nicht gegeben, weil wir hatten halt kein Telefon, also kein Handy oder sonst irgendwas. Und wer hat sich denn freiwillig bei den Eltern in den Flur gestellt, um mit einer Freundin über intime Sachen zu sprechen, wenn man stattdessen auch einen Brief schreiben kann? So. Und das ist natürlich heutzutage echt einfacher. Also das finde ich schon krass. Ich genieße das sehr, dass ich auch Sachen mit niemandem teilen muss. Also auch wenn ich mir früher ein Buch ausgeliehen habe oder so, dann hat ja die Person, die mir das Buch ausgeliehen hat, mitbekommen, was ich mir ausleihe. Und auch das möchte man ja vielleicht nicht immer. Und ich finde das schon ganz nice, dass man jetzt einfach das so für sich teilweise sich mit Sachen beschäftigen kann, Sachen entdecken kann. Das finde ich schon echt. Das ist ein luxuriöses Gefühl irgendwie, finde ich, dass man das so für sich in seinem eigenen Tempo machen kann.
Voll. Ich glaube, deswegen mochte ich auch Büchereien so sehr, weil bis auf die Person am Tresen, die selten die gleiche war, außer ich war in unserer Fahrbücherei, hat keiner mitbekommen, was ich mir ausleihe quasi. Und das war dann schon cool, wie viele verschiedene Themen ich damit abdecken konnte. Mhm. Aber was ich gerade auch witzig fand, war, ich habe jetzt im Februar tatsächlich einen Jahrestag mit meiner Brieffreundin von damals.
Oh, wie witzig.
Weil wir immer noch Kontakt haben. Mit dieser Person plotte ich auch aktuell ein Buch und wir haben auch schon 7 Kapitel geschrieben zusammen quasi. Also sie ist meine Co-Autorin geworden und wir haben jetzt vor allem über Instagram und über WhatsApp Kontakt und schicken meistens etwas längere Sprachnachrichten, die wir uns dann quasi wie einen Podcast anhören und dann antwortet die andere so 2 Tage später mit einer ähnlich langen Sprachnachricht von so manchmal 5 Minuten sogar oder mehr. Aber sie ist halt eigentlich meine Brieffreundin gewesen und es hat sich tatsächlich all die Zeit gehalten und es war schon sehr cool, sich mit ihr über alles Mögliche auszutauschen. Also das hatte was.
Nice.
Ja.
Ach, cool.
Das ist schon sehr schön. Und es hat halt auch, wir haben tatsächlich ab und zu telefoniert, aber es war so einmal im Quartal vielleicht.
Mhm.
Briefe gingen halt wirklich 2-mal im Monat teilweise raus, wenn wir es geschafft haben, weil ich glaube, sie gehört nicht ganz so sehr zum Spektrum wie ich, wenn überhaupt. Aber teilweise lagen schon die Briefe sehr lange bei uns, bis wir es geschafft haben, sie loszuschicken.
Classic.
Auch bei uns beiden und nicht nur bei mir. Es ist schon sehr witzig. Da hat das ADHS zumindest bei mir auf jeden Fall mit reingespielt, sodass es manchmal wirklich so einen Monat gedauert hat, bis meine Antwort da war.
Das glaube ich dir. Ach, Knaller. Ja, ich habe mit einer Freundin, die auch in diesem ganzen Kreativbusiness arbeitet, die hat auch ADHS, auch spät diagnostiziert. Und wir schicken uns immer Sprachnachrichten, die sind dann auch immer, also im Schnitt mindestens 6 Minuten, gerne auch länger. Aber wir wissen beide, wir entschuldigen uns immer bei uns gegenseitig, aber eigentlich wissen wir beide, wenn sich die andere so 2 bis 3 Wochen nicht meldet, das ist normal. Es können auch mal 6 Wochen sein. Wir haben uns trotzdem lieb und wir antworten trotzdem darauf und sind dann auch sofort wieder drin. Aber viele andere Leute wären dann so, warum meldest du dich denn gar nicht mehr? Hast du mich nicht mehr lieb? Hast du mich vergessen? Nein. Das ist alles gut. Das ist halt so. Ich kann das nicht ändern. Das muss so sein.
Ja, ich habe, also tatsächlich, sie war im Oktober auch hier und wir haben auch ein Fotoshooting gemacht und so. Die Fotos davon habe ich immer noch nicht bearbeitet, aber sie macht mir da auch keinen Druck, weil sie genau weiß, wie ich ticke. Sie kennt mich schließlich seit 2011, 12 oder so. Aber ich habe auch die letzte Nachricht an sie, was safe eine Sprachnachricht war, wenn ich jetzt nachgucken würde, wäre es vermutlich so. Ich glaube, die ist einen Monat her oder so. Also, aber sie weiß es halt. Sie hat mir einmal noch kurz nach Halloween, kurz vor Halloween geschrieben, weil eines der Fotos wollte sie zu Halloween posten. Also habe ich ihr ein Foto fertig gemacht und dann zugeschickt über Discord. Und Ich glaube, danach kamen noch so 2, 3 Nachrichten und dann war wieder Funkstille. Aber das ist Classic. Okay für uns beide.
Ah ja, fühle das so. Ja. Ehrlich. Ja, nice. Schön, schön, schön.
Ja.
Dann würde ich da mal vorschlagen, wir überlegen uns was Spannendes für unseren nächsten Talk.
Das klingt gut.
Und dann versuchen wir, einen Termin zu finden, ohne ihn zu vergessen oder nicht zu antworten.
Ja.
Und dann beenden wir es, weil wir gerade gut im Flow waren. Und man soll ja aufhören, bevor wir plötzlich peinliche Pausen haben oder so.
Ja.
Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
Richtig. Und alles Mögliche an Links, Büchern, Serien, keine Ahnung was, Trailer zu irgendwelchen Projekten von der Friede, werden wir einfach...
Und zu deinem Blog, hallo, so, ne?
Das war der Versuch, mich nicht in den Fokus zu stellen.
Nee.
Das weiß die Friede nur, deswegen merkt ihr das leider immer rechtzeitig. Aber egal, ihr werdet alles irgendwo unten finden. Außerdem haben wir ja auch unseren tollen Instagram-Account zusammen, der sich Friede und Sue nennt. Außerdem findet ihr Franzi als Franziska Friede und mich als die Zuschauerin auf Instagram. Mhm. Und wir werden bestimmt auch zwischen den Aufnahmen und den Veröffentlichungen, die wir nicht in einem festen Rhythmus machen, das ist ganz wichtig.
Genau, das würden wir nämlich nicht geschissen kriegen, let's be honest.
Weil es wäre eine Routine und irgendwann wird die langweilig und dann kriegt ihr gar nichts mehr. Aber da werden wir immer auch mal auf Instagram was teilen, in Stories und in Beiträgen. Also wenn was ist, ihr findet uns.
Genau. Also kommt rum. So.
Klingt gut. Und dann hören wir uns das nächste Mal.
Wir freuen uns. Bis bald.
Bis bald.